Nach dem Telefonat schlenderte Charlotte ziellos umher und überlegte, wie sie sich die restlichen 3 Stunden bis zu ihrem Vortrag ablenken konnte. Dabei war es so unnötig, nervös zu sein. Es würde sowieso niemand kommen. Man hatte ihr einen ungünstigen Termin gegeben. Jeder vernünftige Mensch würde um diese Zeit essen gehen. Und einen der unattraktivsten, abgelegensten Säle noch dazu. Sie würde sich glücklich schätzen können, wenn sie nicht vor völlig leeren Stuhlreihen stand. Wobei sie sich das in manchen Momenten sogar wünschte. Jetzt gerade zum Beispiel. Sie hatte nach ihrer Rückkehr nach Harvard aufgehört, sich um akademische Konventionen zu scheren. Sie hatte keine Seminare mehr belegt, die in ihren Augen nur Beschäftigungstherapie waren. Was sollte sie mit irgendwelchen scheinen? Stattdessen hatte sie an einer Polizeihochschule einen Gastkurs in Forensik und allgemeiner Kriminalistik absolviert. Sie sei begabt, hatte ihr Professor gemeint. Ob sie eine Laufbahn als Forensikerin nicht reize? Nein, hatte sie ihm gestanden und sich anschließend auf den Weg gemacht, sämtliche Fundstücke, auf denen das aktuelle paläohistorische Weltbild beruhte, persönlich in Augenschein zu nehmen und sie, wenn möglich, auch selber zu untersuchen. Das war ein ehrgeiziges, aber kein unmögliches Projekt. Immerhin gab es längst zahlenmäßig mehr Paläoanthropologen als Fundstücke. Kern ihres Vorhabens war, die Arbeitsweise eines Staatsanwalts auf die Beweisführung der Paläoanthropologie anzuwenden. Für jedes einzelne Fundstück arbeitete sie heraus, welche der Schlussfolgerungen, die man daraus gezogen hatte, hieb- und stichfest waren und welche auf tönernen Füßen standen oder sogar auf unbewiesenen Annahmen beruhten. Sie versuchte sozusagen, eine Gerichtsverhandlung für jeden einzelnen Schädelknochen abzuhalten, jeden einzelnen Vormenschenzahn, jedes Stück Beckenschaufel und jeden sonstigen Knochen, den man je irgendwo auf der Welt ausgegraben und einem Vor- oder Frühmenschen zugeordnet hatte. Freunde schuf sie sich damit natürlich nicht. Im akademischen Leben spielte es nun einmal auch eine entscheidende Rolle, wer etwas sagte und nicht nur, was er sagte. Die unbewiesene Hypothese eines renommierten Gelehrten hatte mehr Gewicht als die beweisbare Behauptung eines Nobodies ohne Titel, Studium und vorzeigbare Publikationsliste. Viele etablierte Forscher fühlten sich durch Charlottes Projekt persönlich angegriffen. Bis jetzt hatte keine der großen wissenschaftlichen Zeitschriften, in denen man veröffentlichen musste, um etwas zu gelten, einen ihrer Artikel angenommen. Dabei hätte sie Erstaunliches zu erzählen gehabt. So hatte sie etwa Gelegenheit bekommen, den sogenannten Broken Hill-Schädel zu untersuchen, der im Naturhistorischen Museum in London lag. Er galt als gut erhaltenes Fossil des Homo rhodesiensis, einer Zwischenform zwischen dem Homo heidelbergensis, dem gemeinsamen Vorfahren von Neandertalern und Jetztzeitmenschen, und dem frühen Homo sapiens. Der Schädel wurde auf ein Alter zwischen 125.000 und 300.000 Jahren datiert und wies ein Hirnvolumen von 1300 Kubikzentimetern auf, was nicht mehr weit vom Hirnvolumen eines modernen Menschen entfernt war. Das Bemerkenswerteste war jedoch, dass der Schädel ein Einschussloch aufwies. Das Loch an der rechten Seite des Schädels war bekannt und auf den meisten veröffentlichten Fotos gut zu erkennen. Nach der klassischen Lehre wurden solche Löcher von Raubtieren verursacht oder waren Folge von Stürzen. Doch wenn man sich die Knochen unter einem Mikroskop ansah und kurz zuvor den Einführungskurs Forensik der Boston Police Academy absolviert hatte, dann sah es verdammt nochmal aus wie das Eintrittsloch eines Projektils. Vor mindestens 130.000 Jahren. Charlotte hatte den für Einschüsse typischen, sich nach innen erweiternden Knochenkrater ausgemacht und die spinnennetzartige Ansprengung des umliegenden Knochens, die auch im fossilierten Zustand noch zu erkennen war. Hinzu kam Folgendes. Was man auf Abbildungen dieses Schädels selten sah, war, dass auf der dem kleinen Loch gegenüberliegenden Seite große Teile des Knochens fehlten. Das war bei Schädelresten zunächst nichts Ungewöhnliches. Da ein Schädel hohl war und normalerweise Gestein auf ihm lastete, wenn das betreffende Lebewesen erst einmal tot und vergraben war, war eine Beschädigung fast nicht zu vermeiden. Doch an etlichen Stellen des Bruchrandes hatte Charlotte Spuren entdeckt, die einen Kriminalisten vor Gericht hätten schwören lassen, dass der Schädel von innen herausgesprengt worden sein musste. Zum Beispiel dadurch, dass ein Projektil auf der einen Seite mit hoher Geschwindigkeit eingetreten war, seine kinetische Energie im Gehirn zerstörerisch entfaltet hatte und mitsamt einer Menge Hirnmasse auf der anderen Seite wieder ausgetreten war. Ein Kopfschuss, mit anderen Worten. Unmöglich, so etwas in einem seriösen wissenschaftlichen Magazin veröffentlicht zu bekommen. Und das war nur eines von mehreren Dutzend Fundstücken, deren Deutung sie im Lauf der vergangenen Jahre in Zweifel gezogen hatte. Natürlich hatte sie sich dabei auch ihrer besonderen Gabe bedient, aber die lieferte ihr keine Beweise, bestenfalls Anhaltspunkte, in welche Richtung ihre Ermittlungen gehen mussten. Doch egal, was sie herausfand, egal, wie sie argumentierte, sie bekam in der akademischen Welt keinen Fuß auf den Boden. So war sie schließlich hier gelandet. Hier genügte die biografische Kurznotiz Charlotte Malroux, Studium der Paläoanthropologie in Harvard als Befähigungsnachweis. Charlotte musste stehen bleiben, tief durchatmen. Wollte sie sich das antun? Sie betrachtete die Tafel mit der Inschrift El Baúl Stele, Nachbildung des Originals bei Santa Lucia Cosumaluapa, Guatemala, vermutlich in der Maya-Epoche entstanden. Und? Fragte jemand neben ihr. Was denkst du? Haben einst feuerspeiende Wesen Krieg gegen die Menschen geführt? Charlotte fuhr herum. Hiroshi! Er war es. Stand da und redete sie an, als wären nicht 6 Jahre vergangen, seit sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Hallo, Charlotte, sagte er. Seine Augen leuchteten. Er sah gut aus. Richtig gut. Hager, in einen schlichten weißen Leinenanzug gekleidet, eine totschicke Sonnenbrille auf der Nase. Charlotte schüttelte fassungslos den Kopf. Das ist jetzt aber, also ehrlich, so eine Überraschung. Was um alles in der Welt machst du denn hier? Er hob die Augenbrauen, rieb sich den Nasenflügel mit dem Daumen. Unter uns, ich sponsere diese Veranstaltung ein bisschen. Und da dachte ich mir, ich könnte doch mal vorbeischauen, was die mit dem ganzen Geld so machen. Du sponserst diese Veranstaltung? Dass er zu Geld gekommen war, hatte sie gewusst. Brenda hatte ihr einen Zeitschriftenartikel aufgehoben, in dem es um junge Erfinder gegangen war. Und darin war auch von einem gewissen Hiroshi Kato die Rede gewesen, der in Kalifornien eine ziemlich erfolgreiche Firma gegründet hatte. Er nickte knapp. Ja, mache ich ab und zu sowas. Ich habe auch zeitweise die Science Heritage Foundation unterstützt und davor den Explorer Travel Trust. Es dauerte einen Moment, ehe Charlotte begriff. Er sponserte nicht diese Organisationen, er sponserte sie. Der ETT der Harvard University hatte ihre ersten Reisen zu den Fundstücken, die sie interessierten, bezuschusst. Als jemand dort dann ihre Berichte gelesen hatte, waren weitere Zuschüsse abgelehnt worden, mit der Begründung, die Zielrichtung ihrer Arbeit sei nicht mit den Grundsätzen Harvards vereinbar. Anschließend hatte die Science Heritage Foundation ihre Forschungen finanziert, ehe es auch hier zu Auseinandersetzungen über akademisches Wohlverhalten gekommen war, was in der Folge das Ende der Unterstützung bedeutet hatte. Hiroshi lächelte. Offenbar sah man es ihr an, dass der Groschen gefallen war. »Ich unterstütze auch die Suche nach außerirdischem Leben. Das SETI-Projekt«, fügte er hinzu. »Rodney zuliebe. Der hat da seinen Traumjob gefunden und seine Traumfrau. Naja, irgendwas muss ich ja mit dem vielen Geld machen.« »Du könntest dir meinen Vortrag anhören«, fiel Charlotte ein. »Damit hätte ich zumindest einen Zuhörer sicher.« »Wenn es für dich okay ist«, meinte Hiroshi. »Das war tatsächlich der andere Grund, warum ich gekommen bin.«